Seed-in, die neue digitale Form der Geldanlage. Sie wollen Geld anlegen, das Thema ist Ihnen aber zu aufwendig und zu komplex. Geld nur auf der Bank zu parken ist aber auch keine Lösung, weil es durch Negativzins und Inflation immer weniger wird. In diesem Fall wäre Seed-in genau das Richtige. Seed-in ist die ausgezeichnete digitale und individuelle Vermögensanlage von Hauck & Aufhäuser. Einfach online von zu Hause anlegen, 24/7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken. Individuell, professionell, nachhaltig. Und zum 225-jährigen Bestehen von Hauck & Aufhäuser schon ab 25.000 Euro. Hauck & Aufhäuser, eine der ältesten Privatbanken Deutschlands, bietet Ihnen mit Seed-in eine nachhaltige fondsgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Und Sie können sich entspannt zurücklehnen und Ihr Leben genießen. Sie möchten mehr darüber erfahren? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Ganz einfach, rund um die Uhr und ganz unverbindlich. Wenn Sie dazu gerne noch ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen telefonisch oder persönlich ein Anlageberater von Hauck & Aufhäuser gerne zur Verfügung. www.zeed.in.
Hier ist WTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem wesentlichen Faktor der EU-Klimapolitik, und zwar der sogenannten CO2-Grenzausgleichsabgabe. Damit will die EU bekanntlich die eigene Industrie vor Wettbewerb schützen aus Ländern, die das mit dem Klimaschutz und der Reduktion von CO2 nicht so ernst nehmen, beziehungsweise die nicht ähnlich hohe Preise für CO2 der Industrie in Rechnung stellen oder den Verbrauchern in Rechnung stellen, wie das die EU tut. Es gibt allerdings durchaus berechtigte Zweifel, ob dieser Grenzausgleich so funktionieren kann und vor allem auch daran, ob der denn wirklich gerecht wäre. Denn so ein Eingriff in den freien Markt verschiebt natürlich Lasten und im konkreten Fall werden die Lasten der Klimapolitik dann doch auf die Entwicklungsländer geschoben, wenn wir die Frage aufwerfen, ob das wirklich richtig ist, ob es fair ist. Und natürlich könnten solche Grenzausgleichsabgaben auch ein Auftakt sein hin zu noch mehr Protektionismus. Protektionismus, der bereits seit der Finanzkrise weltweit deutlich zugenommen hat. Und das würde auch vor allem Deutschland schaden. Das diskutiere ich mit einem Gesprächspartner. Und danach gibt es diesmal wieder eine Hörerfrage, beziehungsweise konkreter gesagt sogar drei Hörerfragen von einem selben Hörer. Und die möchte ich entsprechend beantworten. Fangen wir also an.
WTO Beyond the Obvious 2.0.
Eigentlich müssten wir ja auch etwas in diesem Podcast zur aktuellen Corona-Entwicklung sagen. Aber ehrlich gesagt, mir fällt nichts Neues ein. Im März habe ich ja in der Sendung von Markus Lanz von Staatsversagen gesprochen. Das gab einige Kritik, auch einige Zustimmung. Und ich muss sagen, letztlich hat sich an meiner damaligen Analyse nichts geändert. Ich habe das an verschiedenen Stellen auch in diesem Podcast zusammengefasst. Ich möchte es nicht mehr wiederholen. Wie gesagt, ich kann eigentlich nur sagen, dass die Politik scheinbar das fortsetzt, was sie in den letzten 18 Monaten schon getan hat. Sie stolpert von Problem zu Problem und wirkt jedes Mal überrascht. Ich finde es sehr bedauerlich, vorsichtig formuliert, dass wir immer noch kein wirksames Konzept haben für den Schutz von Risikogruppen. Ich finde es ausgesprochen bedauerlich, dass wir das Testen eingestellt haben zwischendurch, zumindest das kostenfreie Testen. Ich hatte dazu sogar einen Podcast, wo wir gesagt haben, dass es sich lohnen würde, wirklich kostenfrei, unentgeltlich zu testen, um die Pandemie zu bekämpfen. Wurde auch nicht gemacht, jetzt fängt es wieder an. Aber natürlich hat es dazu beigetragen, dass die Zahlen wieder hochgegangen sind. Denn wir wissen ja auch, dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Wir haben eine zu geringe Impfquote, was verschiedene Gründe hat, aber sicherlich auch die Folge ist von unzureichender Werbung fürs Impfen. Und wir boostern viel zu spät. Es gibt Studien, die zeigen beispielsweise, dass jene, die doppelt mit AstraZeneca geimpft wurden, bereits nach 4 bis 5 Monaten keine Antikörper mehr aufweisen. Und dann zu sagen, wir machen prinzipiell einen Booster nach 6 Monaten, ist sicherlich die falsche Antwort. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, ich bin erstaunt, dass die Politik wieder davon überrascht wurde, dass das Virus wieder vor der Tür steht. Man hätte es wissen können, man hätte Vorsorge treffen können. Und genau das ist nicht geschehen. Zur Erinnerung, die Hongkong-Grippe in den 60er Jahren kam auch in 4 Wellen. Vor dem Hintergrund, die Frage, dass 4 Wellen kommen, stand gar nicht im Raum, es war klar. Die Frage ist, wie bewältigen wir diese Wellen? Und wie es ausschaut, bewältigen wir die 4. Welle nicht so gut, wie wir sie hätten bewältigen können. Ich finde, das unterstreicht, wie unzureichend unser Staat funktioniert. Doch nicht nur Deutschland hat Probleme. Passend dazu fand ich folgende Geschichte in Spiegel Online diese Woche.
Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner wollte von der Kommission wissen, wie sie nach 18 Monaten Pandemie die Wirksamkeit der nationalen Impfkampagnen, der Lockdown-Strategien und der Kontaktverfolgungs-Apps einschätzt. Die Antwort fiel dürftig aus. Zum Funktionieren der Lockdowns und der Impfkampagnen konnte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides keine Auskunft geben. Auch über die Effektivität der Tracing-Apps für Smartphones wusste die Zyprerin wenig zu sagen. Die Kommission hat für die Koordinierung der Corona-Maßnahmen Milliarden aus dem EU-Haushalt und einen erheblichen Teil ihrer Beamtenschaft bereitgestellt, sagt Körner. Viele Mitgliedstaaten hätten ihre Maßnahmen an den Empfehlungen und Vorgaben der EU-Kommission ausgerichtet. Dass sie nicht sagen kann, welche Lockdown-Politik, Tracing-Apps oder Impfstrategien effektiv waren und warum, sagt Körner, ist ein skandalöses Versagen der EU-Exekutive, für die Ursula von der Leyen die Verantwortung trägt.
Dem kann man nur zustimmen. Und was kommt hinzu? Genau dieselben Politiker wollen nun den Kampf gegen den Klimawandel steuern. Und das gibt mir immer wieder Anlass zur Sorge. Und damit sind wir beim heutigen Thema der Klimapolitik. Eine wichtige Rolle im Konzept der EU-Kommission spielt die sogenannte CO2-Grenzsteuer. Um was geht es hierbei? Das Konzept dieser CO2-Grenzsteuer ist eigentlich einfach. Immer mehr Staaten, auch die EU, auch Deutschland, erheben einen Preis für den Ausstoß von CO2, das ist die CO2-Steuer oder auch Emissionszertifikate. Und je höher dieser CO2-Preis nun steigt, desto größer ist das Risiko für hiesige Produzenten, dass es zu Carbon Leakage kommt. Das heißt, sie verlieren gegenüber billigeren Importen aus Ländern mit weniger strengen Klimaregulierungen Marktanteile. Oder ganz einfach gesprochen, es lohnt sich, Produktion aus der EU oder aus Deutschland in andere Regionen zu verlagern, wo diese CO2-Gebühren nicht anfallen. Und bisher war es so, dass die europäischen Hersteller kostenlose CO2-Zertifikate erhalten haben, um genau diese Verlagerung zu verhindern. Und damit ist jetzt Schluss. Stattdessen soll eine CO2-Grenzsteuer eingeführt werden, um dieses Problem zu lösen. Nach dem Motto, wenn du die Produktion verlagerst außerhalb der EU, um die CO2-Abgabe zu sparen, kannst du das machen. Sobald du aber wieder in die EU zurückimportierst, dann musst du an der Grenze einen Zuschlag dafür bezahlen, dass du eben bisher keine CO2-Steuer bezahlt hast und unter Umständen mehr CO2 ausgestoßen hast, als hättest du die Produktion hierzulande gelassen. Das heißt, ökonomisch wird also angestrebt, dass gleiche Preise für Importe gelten wie auch für Produkte, die hier hergestellt werden. Gemäß der neuen Richtlinie müssen Importeure also für jede Tonne CO2, die durch bestimmte Waren und Materialien in die EU eingebracht wird, Kohlenstoffimportgenehmigungen erwerben. Also im Prinzip, was an Kohlenstoff, an Kohlendioxid in den Produkten drinsteckt, im Stahl, im Auto, das wird berechnet. Und dann wird man sagen, fein, da sind so und so viele Tonnen CO2 drin, pro Tonne musst du folgenden Preis bezahlen. Das ist im Prinzip die Abgabe, die du bezahlen musst. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, werden Waren, die aus Ländern importiert werden, die eine Bepreisung haben, wie wir, also die auch CO2-Bepreisungssysteme haben, ähnlich denen der EU, von der Abgabe befreit. Das allerdings nur, wenn zuvor es zu einer Vereinbarung kommt zwischen diesen Ländern und der Europäischen Kommission. Das heißt, man muss im Prinzip ein Handelsabkommen treffen, wo man sagt, jawohl, wir erheben auch diese Steuern, deshalb brauchen wir keine CO2-Grenzabgabe zu bezahlen. Und die Logik ist, dass die EU als großer Wirtschaftsraum auf diese Art und Weise einen Anreiz setzt, dass möglichst viele Regionen der Welt, die Waren nach Europa exportieren wollen, entsprechend auch CO2-Preise einführen und quasi wir so eine Globalisierung dieses Ansatzes bekommen. Das ist in der Theorie schön. Die Frage ist natürlich, lohnt es sich immer, weil nicht alle Länder sind so exportorientiert wie wir. Und wenn der Exportanteil nicht so hoch ist, stellt sich immer die Frage, warum soll ich für die Exporte in die EU sowas machen, wenn ich gleichzeitig meine Wirtschaft gesamthaft belaste? So oder so hat das natürlich Auswirkungen auf die globalen Wertschöpfungsketten. Das heißt, Unternehmen werden sich überlegen, wo es sich lohnt zu produzieren und wo nicht. Und die Optimisten, die Befürworter dieses Vorgehens, dieser CO2-Steuer, die hoffen, dass es einen Impuls gibt, dass weltweit Reduktion von CO2 stattfindet. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Aber zumindest das ist erst einmal die Theorie, die hinter dieser Grenzausgleichsabgabe steht. Wie wird sie eingeführt? Nun, nach den Plänen der Kommission wird die Steuer stufenweise eingeführt. Von 2023 bis 2025 gibt es eine Übergangsphase. In dieser Zeit müssen die Importeure von Stahl, Aluminium, Zement, Düngemitteln und Strom ihre Emissionen berechnen und melden, aber noch keine Steuer zahlen. In der zweiten Stufe, die dann im Januar 2026 beginnen soll, müssen die Unternehmen Einfuhrgenehmigungen erwerben. Und da müssen sie bezahlen. Da müssen die EU-Importeure und die Nicht-EU-Hersteller, die hierher exportieren, ungefähr 75 Euro pro Tonne CO2-Emission bezahlen. Und bis 2030 soll der Steuersatz dann auf 100 Euro pro Tonne steigen. Und es soll dann auch mehr Produkte von dieser Steuer erfasst werden. Wie wird das Ganze wirken? Nun, meine früheren Kollegen bei Boston Consulting haben das mal nachgerechnet. Der Titel der Studie für diejenigen, die es googeln wollen, lautet »The EU's Carbon Border Tax will redefine global value chains«, also wie die EU-Grenzabgabe die globalen Wertschöpfungsketten neu definieren wird. Und die ersten Bewertungen, die BCG vornimmt, deuten darauf hin, dass diese Auswirkungen am stärksten sein werden auf Lieferketten in den Bereichen von Automobil, Bau, Verpackung und Konsumgütern. Ich würde dann sagen, naja, es ist praktisch alles, was keine Dienstleistung ist. Die Kosten für wichtige Inputs, also für wichtige Vorprodukte wie Stahl und Aluminium, werden steigen und die Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, meint BCG. Und der Kostenanstieg ist durchaus spürbar. Die Materialkosten von CO2-intensiven Produzenten wie China, Russland und Indien werden wahrscheinlich um 15-30% steigen. Das heißt, es ist ein erheblicher Anstieg relativ zu dem, was heute da ist, und hat natürlich einen Effekt, weil es sehr stark auf die Endpreise durchschlägt und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit dieser jeweiligen Länder entsprechend beeinflussen wird. Und der Effekt wird natürlich in den Folgejahren steigen, je stärker eben und je höher der CO2-Zoll steigt. Machen wir es mal konkret. Stahl, der von CO2-intensiveren Herstellern importiert wird, wird teurer als Stahl von CO2-armen Herstellern. BCG berechnet, dass russische Stahlexporteure beispielsweise mit 147 Euro pro Tonne rechnen müssen, während US-Stahlproduzenten ungefähr 103 Euro werden zahlen müssen. Basierend auf den Stahlpreisen von 2019 könnte der durchschnittliche prozentuale Anstieg für Produzenten der verschiedenen Nationen zwischen 6-32% liegen. Da muss ich auch eins wissen, auch bei uns in der Region selbst wird natürlich Stahl teurer werden aufgrund der CO2-Steuern und Abgaben. Man kann damit auch ganz klar sagen, was vor uns liegt, sind deutliche Preissteigerungen bei allen Produkten, in denen Energie steckt. Unstrittig ist, dass die inländischen CO2-Kosten des Stahlsektors ab 2026 stark ansteigen werden. BCG schätzt, dass die Branche bis 2030 mit jährlich rund 11 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten rechnen muss. Das möchte ich gerne mal in Kontext setzen. Nehmen wir mal die Wirkung auf die deutsche Stahlindustrie. Und das ist wirklich jetzt eine überschlägige Rechnung, nicht im Detail. Die deutsche Stahlindustrie erwirtschaftet einen Umsatz von ungefähr 33 Milliarden Euro im Jahr 2019 und beschäftigt rund 84.000 Menschen. Die gesamte Rohstahlproduktion lag 2019 bei fast 40 Millionen Tonnen und ungefähr 20 Millionen Tonnen an Waldstahl wurden exportiert. Zu den größten Stahlproduzenten in Deutschland zählen die ThyssenKrupp Steel Europe AG mit einer Produktion von rund 12 Millionen Tonnen, die ArcelorMittal Germany Holding GmbH mit rund 8 Millionen Tonnen und die Salzgitter AG mit rund 6,6 Millionen Tonnen Rohstahl. Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil mit ungefähr 40% an der deutschen Stahlerzeugung. Deutschland ist weltweit gesehen der siebtgrößte Rohstahlhersteller hinter China, Japan, Indien, den USA, Russland und Südkorea. Und in Europa der größte Stahlproduzent vor Italien, Frankreich und Spanien. China, auch das zur Einordnung, ist mit einem Anteil von rund 50% an der globalen Produktion mit Abstand der weltgrößte Produzent. Doch kommen wir mal zu der Wirkung der CO2-Grenzabgabe und vor allem auch der zusätzlichen Steuer auf die deutschen Hersteller. Da die deutschen Hersteller für ca. ein Viertel der EU-Produktion stehen, entfallen ca. 3 Milliarden Euro der zusätzlichen Kosten auf deutsche Produzenten. Vielleicht sogar mehr profitieren doch andere Stahlhersteller vom Zugang zu grüner Energie, ich denke beispielsweise an die Region Norrland in Schweden. Bezogen auf den heutigen Umsatz wären diese 3 Milliarden übrigens 10% des heutigen Umsatzes an zusätzlichen Lasten. Und da die Umsatzrenditen der Stahlhersteller in normalen Zeiten weit unter 10% liegen, bedeutet dies entweder keine Produktion mehr, weil die Unternehmen Verluste machen, oder aber Preiserhöhungen. Und da Stahl auch für die Energiewende wichtig ist, wie ich denke an den Bau von Windrädern, von Bahntrassen, von Ähnlichem, bedeutet dies, dass auch die Energiewende teurer wird. Natürlich werden die Unternehmen darauf reagieren. Das ist aber nicht so leicht. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass alleine um das Werk von ThyssenKrupp umzustellen, pro Jahr rund 40 Terawattstunden Ökostrom erforderlich wären. Dies entspricht der Produktion von 12.000 zusätzlichen Windrädern der großen 5-Megawatt-Klasse. Zum Vergleich, in ganz Deutschland stehen derzeit ca. 30.000 kommerziell genutzte Windräder für die Stromproduktion. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, ich sage nur, es ist ein gigantischer Aufwand, ein großer Umbauprozess. Was passiert, wenn das schief geht? Auch das wäre ich zur Einordnung. Die Stahlindustrie hat eine enorme Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dazu hat das Forschungsinstitut Prognos bereits im Jahr 2016 eine Studie vorgelegt. Dabei wurde noch ausgegangen von einer Belastung der Industrie mit 1,6 Milliarden Euro bis 2030. Wie wir jetzt gesehen haben, dürfte die tatsächliche Belastung ungefähr das Doppelte sein. Und das hätte Folgen.
In Deutschland liegt die direkte Branchenbedeutung für die Gesamtwirtschaft mit einem Produktionsanteil von 2,3% und einem erwerbstätigen Anteil von 0,6% über dem Durchschnitt der betrachteten Länder und ist insbesondere deutlich größer im Vergleich zu den anderen bevölkerungsreichen Ländern der EU, Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien sowie gegenüber den Vereinigten Staaten.
Und damit nicht genug.
Um Stahl produzieren zu können, werden Güter aus verschiedenen Branchen im Produktionsprozess verarbeitet. Die Stahlindustrie tritt somit auch als Nachfrage nach Erzeugnissen aus anderen Branchen auf. Neben der Bedeutung als nachfragende Branche ist die Stahlindustrie vor allem aufgrund ihrer Rolle als Lieferant von Vorleistungsgütern für nachgelagerte Branchen von Bedeutung. Beide Impulse führen gesamtwirtschaftlich zu einer Einkommensminderung, sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch der privaten Haushalte. Durch Rückkopplungseffekte sind die resultierenden Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt größer als die Summe der ursprünglichen Impulse. Im Ergebnis liegt die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung im Endjahr der Betrachtung knapp 30 Milliarden Euro unter dem Referenzniveau. Dieser Wertschöpfungsverlust geht einher mit einer niedrigen Erwerbstätigkeit im Umfang von 380.000 Personen.
Und das Ganze, wie gesagt, im Falle einer Belastung um 1,6 Milliarden Euro pro Jahr bis 2030, also deutlich weniger als das, was jetzt bevorsteht. Hinzu kommt, dass von dieser Regelung auch die Exporte getroffen werden. Denn die Forscher von Prognos konnten noch nicht wissen, dass es keine Schonung von Exporten mehr geben wird. Da die kostenlosen CO2-Zertifikate auslaufen, müssen die Unternehmen die vollen CO2-Kosten ihrer gesamten Produktion tragen, also auch für die Produktion, die in Export fließt. Und dies bedeutet, dass sie auf einigen Nicht-EU-Märkten mit lokalen Herstellern konkurrieren werden, die nicht die vollen CO2-Kosten bezahlt haben, was zu einem potenziellen Kostenunterschied führt. Um dieses Problem anzugehen, haben die Unternehmen in einigen EU-Sektoren, wie eben Stahl, einen Preisnachlass für CO2-Exporte gefordert. Diesen hat die Europäische Kommission aber abgelehnt. Was bedeutet das Ganze? Meine früheren Kollegen haben natürlich Empfehlungen für Unternehmen zur Hand. Diese reichen von intelligenten Preiserhöhungen, Kostensenkungen in anderen Bereichen und Maßnahmen zur CO2-Einsparung bis hin zum Neudesign von Produktionsnetzwerken.
Unternehmen sollten überprüfen, ob die Einführung der Steuer eine Anpassung der derzeitigen Produktionsstruktur erfordert. Ist es bei gleichen CO2-Kosten immer noch sinnvoll, im Ausland zu produzieren? Oder wäre es nicht besser, die Produktion wieder in die EU zu verlagern?
Dies wirft mehrere Fragen auf. Zunächst die Frage nach dem Protektionismus. Und wie gesagt, wenn man davon spricht, dass die Produktion nach Europa zurückverlagert werden soll, ist das ja nichts anderes wie Protektionismus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es außerhalb Europas auch genauso aufgefasst wird. Und übrigens, das beginnt nicht erst dann, wenn wirklich die finanziellen Auswirkungen spürbar werden im Jahre 2026, sondern bereits ab Januar 2023. Warum? Bereits ab Januar 2023 müssen die Importeure einen erheblichen Verwaltungsaufwand betreiben. Sie müssen Mechanismen entwickeln, um die in ihren Produkten enthaltenen Emissionen zu berechnen und dann diese Daten von unabhängigen Experten überprüfen lassen. Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass die Emissionen den zuständigen Behörden ordnungsgemäß gemeldet werden. Importeure haften, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Konkret bedeutet das, dass die EU hier sogenannte non-tarifäre Hemmnisse errichtet. Auch das nennen andere Protektionismus und es wird genauso aufgefasst werden. Und noch mehr kommt hinzu. Diese Zölle erschweren es den Entwicklungsländern auch, im Wettbewerb zu bestehen. Einfach deshalb, weil heute schon die meisten reichen Länder mit CO2 sparsamer umgehen. Wir haben einfach die neueren und die effizienteren Produktionstechniken. Wir verschieben damit letztlich eine Last, nämlich die Klimaschutzpolitik, aus der westlichen Welt in die Entwicklungsländer. Der dänische Ökonom Bjørn Lomborg rechnet vor. Wenn die reiche Welt 20% ihrer Emissionen sparen möchte, kostet das rund 310 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Durch die Verwendung von CO2-Zöllen kann die reiche Welt stattdessen um 400 Milliarden US-Dollar besser dastehen und sogar 90 Milliarden US-Dollar verdienen. Warum? Einfach deshalb, weil sie Unternehmen zwingt, Produktion in die reichen Industrieländer zurückzuverlagern. Auf der anderen Seite verlieren die Armen der Welt mehr als eine halbe Billion Euro. Dieser Haupteffekt der CO2-Zölle mag vielleicht vordergründig im Interesse des weltweiten Klimaschutzes sein. Einfach deshalb, weil Produktion aus weniger effizienten, also sozusagen klimaschädlicheren Produktionsstätten in effizientere, weniger klimaschädliche Produktionsstätten verlagert wird. Aber es kann sicherlich nicht im Interesse des Weltfriedens sein und auch der globalen Gerechtigkeit, wenn wir den Entwicklungsländern genau hier eigentlich die weitere Entwicklung und den Weg zu mehr Wohlstand verwehren. In welche Richtung die Produktionsverlagerung stattfindet, hängt im Einzelfall natürlich von vielen Faktoren ab. Denn während meine Ex-Kollegen positiv von der Rückverlagerung von Produktion in die EU schwärmen, gibt es auch die gegenteilige Entwicklung. Unternehmen werden sich fragen, Was produziere ich am besten wo? Und gute Berater arbeiten vor dem Hintergrund der Aussicht bezüglich der CO2-Besteuerung, aber auch anderer Faktoren. Ich denke an Abgabenlast, ich denke an demografische Entwicklung, ich denke an Märkte der Zukunft und vor allem Wachstumsraten der Zukunft, natürlich auch breiter. Und deshalb kann es durchaus sein, dass statt einer Verschiebung von Produktion in die EU es auch zu einer Regionalisierung von Produktion kommt. Das heißt, dass Unternehmen nicht mehr in Deutschland bauen für die Welt, sondern in Asien für Asien, in Amerika für Amerika, in Europa für Europa. Und dann hätten wir mit der CO2-Grenzabgabe eine Entwicklung beschleunigt, die letztlich zu einer Verlagerung von Produktion aus Deutschland in andere Regionen der Welt beiträgt. Und es muss ja nicht nur außerhalb der EU sein. Auch innerhalb der EU werden wir die Migration von Unternehmen zu günstigem CO2-neutralen Strom feststellen. Das kann sein Atomstrom aus Frankreich, das kann sein Wasserkraft aus Schweden. Wie gesagt, eine Herausforderung, vor allem für Deutschland, ein Land, welches wie kein anderes von Exporten abhängig ist. Auch ein paar weitere Fragen sind mir noch so eingefallen beim Thema Grenzsteuer. Kommt es wirklich in der Welt zu einem Anreiz, ebenfalls CO2 zu sparen? Naja, das gilt nur dann, wenn Unternehmen überhaupt die Absicht haben, weiter nach Europa zu liefern. Durchaus möglich ist, Unternehmen sagen, es lohnt sich nicht, wir konzentrieren uns auf andere Regionen der Welt, vor allem deshalb, weil wir dort im Wettbewerb mit europäischen Anbietern einen deutlichen Vorteil haben. Auch vergessen sollten wir nicht, dass die Bedeutung Europas als Markt zwar noch hoch ist, aber seit Jahren der Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt sinkt. Die USA sind zurzeit noch relativ weit davon entfernt, einen CO2-Preis einzuführen. Und wenn es der Demokrat Joe Biden nicht macht, dann sicherlich nicht ein republikanischer Nachfolger und der muss nicht einmal Donald Trump heißen. Auch andere Probleme kommen mir in den Kopf. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn ein Stahlunternehmen CO2 in einem Endlager bindet? Also Carbon Capture. Carbon Capture ist in Deutschland, ist in der EU nicht angesagt, Deutschland explizit sogar ausgeschlossen. Was machen wir dann? Sagen wir dann, das zählt nicht, um CO2-neutral zu sein? Ich denke, das wird im Einzelfall nur schwer zu klären sein. Außerdem kommt hinzu, wie wollen wir eigentlich überprüfen, ob das chinesische Auto wirklich mit grünem Stahl gebaut wurde? Oder wie gehen wir mit der Situation um, dass der grüne Strom aus einem der neuen chinesischen Atomkraftwerke stammt? Denn wir wissen ja, nicht die ganze Welt verhält sich beim Thema Atomenergie so ideologisch wie wir Deutschen. Und muss das Ganze nicht so oder so zur Stagflation führen? Höhere Preise und weniger Nachfrage. Frage über Fragen. Grund genug also, jemanden zu fragen, der wirklich Ahnung von dem Thema hat.
Professor Gabriel Felbermayr ist seit dem 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 hat er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München geleitet, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 war er auch Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Er ist für seine Forschung mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden.
Sehr geehrter Herr Professor Felbermayr, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch, Herr Stelter. Vielen Dank.
Und ich wollte mit Ihnen sprechen heute über Klimapolitik. Und ich fange gleich mal mit einer Frage am Anfang an. Zur Erinnerung nochmal, was wäre eigentlich die ökonomisch rationalste Klimapolitik?
Ja, Ökonomen würden sagen, wir müssen das über den Preis regeln, nicht? Also das Verschmutzen muss teuer werden. Und das Gegenteil von Verschmutzen, sprich das Herstellen und Verwenden von sauberer Energie, das soll im Vergleich dazu billiger werden. Und mit solchen Rahmenbedingungen würde dann die Industrie umsteigen auf saubere Produktionsmethoden und die Konsumenten würden umsteigen auf sauber hergestellte Güter und Dienstleistungen. Was aber die Industrie genau unternimmt, in welchen Sektoren sie vorangeht und welche Sektoren sie vielleicht zurückstellt, wo die Dekarbonisierung erst später kommt, welche Produkte und Technologien das dann sein werden, die wir kaufen und verkaufen, das sollte dem Markt überlassen werden. Wenn wir Mikromanagement machen und dort und da Verbote aussprechen, Subventionen zusätzlich zu einer solchen Preissteigerung ausgeben, ohne dafür nochmal gute Gründe zu haben, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Energiewende teurer machen, als sie sein müsste.
Und das ist sicherlich ein deutsches Thema, da kommen wir noch drauf. Jetzt würde ich sagen, naja, wenn ich Ihnen zuhöre, wenn wir den Preis entscheiden lassen sollten, würde ich doch wahrscheinlich annehmen, das Beste wäre es auch global zu machen. Weil wahrscheinlich ist die CO2-Einsparung in einigen Ländern deutlich günstiger zu erreichen als bei uns zum Beispiel.
Ja, also wenn Sie wirklich nach der Seminarraumlösung fragen würden, würde ich sagen, setzen wir uns doch hin global, sehen wir, was haben wir noch an CO2-Emissionsbudget da, also was dürfen wir noch emittieren für die gemeinsam gesetzten Ziele, für das 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel, verteilen wir dann diese Verschmutzungsrechte, diese Budgets, verteilen wir die dann auf die Weltbevölkerung pro Kopf, die gleiche Ausstattung zum Beispiel, und erlauben wir dann einen Handel, diese Verschmutzungsrechte. Dann würden die Europäer, die Amerikaner, die Chinesen wahrscheinlich auch, die sehr viel Verschmutzungsrechte verbrauchen, die würden sich das am Markt kaufen müssen. Das würde einen Transfer von Geld in den Süden bringen, denn dort wären Emissionsrechte überschüssig vorhanden. Aber es würde dort eingespart, wo es global am sinnvollsten ist. Und wenn man diese global verfügbaren Emissionsrechte mit dem Budget gleich macht, das verfügbar ist, und das Budget ist dann 2055 vielleicht tatsächlich null, ja, dann wissen wir, dass wir bis dorthin tatsächlich den Planeten von den fossilen Brennstoffen sozusagen entwöhnt hätten. Wir reden ja immer über Netto Null, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, also ganz entwöhnen werden wir nicht können. Aber selbst das Herausholen von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre oder aber das Wegbunkern von CO2-Emissionen, auch das könnte man in so ein System mit Emissionsrechten einbauen. Denn jemand, der CO2 beseitigen kann, wenn er es bindet in Bäume oder verstauen kann in irgendwelchen Felsformationen, ja, der würde ja Zertifikate bekommen dafür. Ja, der produziert sozusagen Zertifikate durch das Wegpacken von CO2. Und das passt auch gut in dieses Konzept hinein, sodass wir damit, glaube ich, gute Chancen hätten, wenn wir das global umsetzen, bis 2055 tatsächlich netto null zu werden.
Jetzt habe ich mal gelesen, dass in den Pariser Klimavereinbarungen auch drinsteht, dass sich Länder Einsparungen anrechnen können, die sie außerhalb ihres eigenen Landes erzielen. Ja. Und ich frage mich dann immer, und die EU hat aber jetzt gesagt, das machen wir nicht. Also nach dem Motto, wenn wir jetzt den Regenwald in Brasilien retten, dann rechnen wir das nicht selber ein. Das ist das. Ist es jetzt, ich meine, jetzt weiß ich nicht, ob Sie es wissen, aber wenn wir jetzt auf die Welt gucken, ich meine, haben wir eigentlich in Paris eigentlich etwas, was vom Modell her in die Richtung geht von dem, was Sie als idealtypisches Lehrbuchverfahren genannt haben, aber die Politik davon abweicht in Europa und sagt, wir möchten es uns besonders schwer machen?
Ja, ich meine, wir hatten schon im Kyoto-Protokoll die Möglichkeit des Ausgleichs im Ausland. Das ist, wenn davon jetzt in Europa Abstand genommen wird, ist das eine Abweichung von einem eigentlich sehr sinnvollen Modell. Denn es ist ja egal, wo das CO2 eingespart wird, der CO2-Ausstoß reduziert wird, vollkommen egal. Ich glaube, was man in Deutschland und in Europa häufig hat, sind überlagernde Denkmuster. Man will eben auch irgendwie Vorreiter sein und schneller dekarbonisieren als alle andere. Man hat einen starken Blick auf die territorialen Emissionen, also was geht durch den eigenen Schornstein. Das muss weniger werden. Wir sollten uns viel stärker über unseren Fußabdruck Gedanken machen, nicht? Und der Fußabdruck, der besteht eben sehr stark, gerade in offenen Volkswirtschaften wie der deutschen, auch durch Emissionen im Ausland. Umgekehrt sind es aber auch Emissionseinsparungen im Ausland, die unseren Fußabdruck reduzieren, nicht? Also das Denken, Fußabdrücken ist nicht wirklich da in den Köpfen der Menschen. Man denkt sehr viel mehr an territorialen Emissionen. Und was sich auch noch dazu mischt, ist, dass viele in Deutschland und in Europa die Idee haben, man könnte autark werden. Wir importieren ja sehr viel Primärenergie, ob das jetzt Kohle ist oder Erdgas oder Erdöl oder Uranerz. Ja, je nachdem, so zu zwei Drittel, drei Viertel der Primärenergie wird aus dem Ausland nach Europa zugeführt. Und viele glauben, wir machen jetzt nicht nur Dekarbonisierung, sondern wir machen noch on top of that, als zweites großes Ziel und vielleicht noch größeres Ziel, machen wir eine Wende hin zur Eigenversorgung der Energie. Und all dieses Denken, glaube ich, macht's dann vielen Klimapolitikern schwer, das Ausland wirklich gut einzubeziehen in eine rationale Klimapolitik.
Ja, vor allem, wenn ich überlege, wenn wir jetzt auch noch keine Energie mehr importieren würden, dann wäre die EU der größte Exportweltmeister, den man sich vorstellen könnte, also ceteris paribus. Ich meine, eigentlich müssten wir ja den Öl exportierenden Ländern, nehmen wir mal Saudi-Arabien, eigentlich müssen wir denen noch eine Möglichkeit geben, auch in Zukunft Geld zu verdienen und dann eben, sei es nicht mehr mit Öl, dann eben was weiß ich, mit Wasserstoff oder irgendwas Ähnlichem. Also die Idee, autark zu werden, ist ja eigentlich, Sie sind ja ein Handelsexperte, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Wohlstand schaffen. Das ist ja, Adam Smith dreht sich wahrscheinlich da im Grabe oben bei dem Gedanken, oder?
Ja, und Ricardo würde rotieren. Ja, ganz, ganz klar, das ist keine gute Idee. Es geht schon makroökonomisch nicht, wie Sie es ja angedeutet haben. Wir haben eine hohe Spezialisierung in vielen Bereichen, sagen wir mal im Maschinenbau. Da brauchen wir den Zugang zu den Weltmärkten. Da brauchen wir die Exportmärkte, damit wir diese hohe Spezialisierung aufrechterhalten können. Ja, wir Spezialmaschinen, dafür ist der europäische Markt viel zu klein. Das würden wir, wenn wir der Welt keine Energierohstoffe mehr abkaufen würden, dann würde dort die Kaufkraft fehlen für die deutschen Produkte. Das ist das eine. Und das andere ist noch vielleicht ein Ticken fundamentaler. Selbst wenn es uns gelingen würde, ohne große volkswirtschaftliche Verluste ertragt zu werden, Europa macht 8% der globalen CO2-Emissionen aus und der Rest der Welt würde sich ja über die europäische und deutsche Zurückhaltung und Einkaufen von fossilen Brennstoffen freuen. Dort sinken dann die Preise und dort wird man stärker emittieren. Und die Frage, die man eigentlich stellen müsste, ist, wie können wir die Ölscheichs in Saudi-Arabien und die Gasbarone in Russland und die Kohlebergwerke in Australien und so weiter, wie können wir die Unternehmen und Länder dazu bringen, dass sie ihre wertvollen Ressourcen im Boden lassen? Nicht? Und das ist doch die eigentliche Frage. Und da ist sozusagen ein europäisches Autarkiestreben überhaupt nicht nützlich dafür. Es wäre sehr viel sinnvoller, wie Sie es angedeutet haben, den Saudis zu sagen, wir importieren weiter gerne von euch, ihr habt viel Fläche, ihr habt viel Sonne, ihr habt ideale Bedingungen zur Produktion von Wasserstoff oder von Methanol zum Beispiel, also derivates Wasserstoff, und das importieren wir statt dem Erdöl. Das macht es diesen Ländern leichter, umzusteigen. Wenn wir nur sagen, wir kaufen nicht mehr ab, was ihr produziert, dann werden die weiter aus dem Boden holen, aber eben woanders hin verkaufen. Und dieser Umstieg also in Richtung saubere Energie muss vor allem für die Länder attraktiv sein, die sehr viele fossile Energierohstoffe im Boden haben und die heute noch sehr viel Geld verdienen durch das Fördern und das Exportieren dieser Güter.
Ja, und vor allem würde ich mir auch vorstellen können, dass es auch für uns am Ende billiger wäre, als wenn wir jetzt versuchen, mit Windkraft und Solarkraft in Deutschland Wasserstoff zu erzeugen, was ja unglaublich teuer sein wird, allein schon aufgrund der Volatilität. Wir wissen ja, für den Prozess braucht man idealerweise einen kontinuierlichen Produktionsprozess und nicht abhängig von der Dränge. Aber wo wir gerade von einen Anreiz geben, ich bin bei Ihnen, denn Sie sagen, wir geben im Prinzip, wenn wir weniger nachfragen, wird Öl und Gas für andere billiger, dann können die Indonesier und können andere länger das verheizen. Das habe ich verstanden, was günstiger ist. Ich habe eine andere Frage. Es gibt ja auch Stimmen, die jetzt sagen, naja, die aktuellen relativ hohen Ölpreise, die aktuellen relativ hohen Gaspreise sind auch die Folge davon, dass wir in den letzten paar Jahren angefangen haben, nicht mehr ausreichend in Exploration zu investieren. Ich meine, die Stimmen gibt es ja auch und die sagen, wir haben im Prinzip halt die Politik alle Anreize gesetzt und auch die ganze ESG-Diskussion und die Frage, dass man nicht mehr braune Investments finanziert, führte dazu, dass das Angebot strukturell zurückgeht, bevor die Nachfrage eigentlich fallen kann, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit auszuweichen. Weil Sie haben vorhin so schön gesagt, ja, der ideale Modell ist ein hoher CO2-Preis. Ich meine, ich glaube, der implizite Preis bei Benzin und Diesel für CO2 ist ja schon sehr, sehr, sehr hoch, der implizite CO2-Preis. Und trotzdem wird ja weiter Auto gefahren und wird es weiter verwendet. Also sehen Sie das auch, oder dass wir im Prinzip hier diesen Übergang leicht unglücklich managen und zu früh fossile abstellen und deshalb Preise nach oben gehen zu einem Zeitpunkt, wo es die Politik dann gar nicht gerne hat?
Ja, also dass die Preise nach oben gehen, ist ja in Wahrheit aus einer klimapolitischen Perspektive willkommen. Nicht? Und wenn es wirklich so ist, ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber wenn es so ist, dass wir jetzt in großen Volkswirtschaften wie der europäischen, der amerikanischen, vielleicht auch der chinesischen klare Signale senden, dass es einen Ausstieg aus Fossilen gibt Und aus dieser Erwartung heraus, Exploration, die bisher rentabel war, nicht mehr stattfinden oder Förderung, die bisher stattgefunden hat, nicht mehr stattfindet, weil es nicht mehr rentabel ist, dann ist das ja genau richtig. Dann sehen wir ja, dass offenbar sozusagen die Aussicht auf Dekarbonisierung auch auf der Angebotsseite wirkt. Und das ist ja der zentrale Punkt. Was gefördert wird, wird ja verbrannt. Insofern ist ein Rückbau von oder eine langsamere Vergrößerung der Förderkapazität ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen, nämlich die Einschränkung auf der Angebotsseite. Aber man muss natürlich auch sehen, dass man die ganze klimapolitische Diskussion in Einklang bringen muss mit anderen Zielen, die wir auch haben. Nicht? Also wir wollen kein Degrowth. Das wäre, glaube ich, politisch ganz schwer zu verkraften in alternden Gesellschaften wie der europäischen. Und wir müssen sehen, dass wir durch die Energiewende nicht Energiearmut produzieren in vielen Haushalten. Also da gibt es verteilungspolitische Fragen, also Wachstumsfragen. Nicht? Und in dem Sinne ist auch da sozusagen wichtig, koordiniert vorzugehen, die Saudis mit ins Boot zu holen. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt sehr schnell sehr hohe Energiepreise kriegen, die dazu führen, dass wir, weiß nicht, bei der nächsten großen Wahl in Frankreich, dass da jemand, eine Frau vielleicht, Präsidentin wird, die alle klimapolitischen Ambitionen ihres Landes und damit auch Europas sofort abstellt. Also ich glaube, neben dem, was rein volkswirtschaftlich sinnvoll ist, muss man auch sehen, was politökonomisch an Konsequenzen erwachsen könnte, auch für das Projekt Energiewende. Und darum wäre es gut, die Saudis mit ins Boot zu holen, mit den OPEC-Ländern zu reden, nicht damit zu verbinden, dass wir jetzt Energiewende machen, dann wäre endlich unabhängig, ja, da können wir uns endlich, müssen wir uns endlich nicht mehr auseinandersetzen mit irgendwelchen Potentaten aus Moskau oder aus dem Iran oder aus Saudi-Arabien. Ja, also das ist, glaube ich, die falsche Denke für ein globales Problem.
Da bin ich bei. Aber ich würde mal zum Thema kommen mit den Kostensteigerungen, weil die Energiepreise schlagen ja auf alles durch. Und ich glaube, in den volkswirtschaftlichen Modellen spielt Energie nicht so eine große Rolle, aber ich persönlich würde erwarten, dass Energie eigentlich hinter allem steht. Am Ende ist die Kartoffel teurer, weil der, nicht nur weil der Diesel teurer geworden ist für den Bauern, sondern auch weil der Dünger teurer geworden ist, weil wir sehr viel Energie braucht bei der Herstellung von Düngemitteln. Und da sehen wir ja auch, die Nahrungsmittelpreise sind auch stark gestiegen und es gibt dann wieder Unruhen. Wir denken, arabischen Frühling, der war ja auch ausgelöst durch Nahrung. Wie sehen Sie das Thema? Ich meine, bedeutet die faktische, die unzweifelhafte Verteuerung von Energie bedeutet in der Übergangszeit, vielleicht ist es 20, 30 Jahren anders, wenn wir die Lösung gefunden haben für die Speicherung der erneuerbaren Energien, aber in dieser Übergangsfrist, bedeutet das dann eigentlich strukturell höhere Inflation?
Ja, absolut. Also es ist ja so, dass wir deswegen Klimapolitik brauchen, sprich Emissionshandel oder CO2-Preise, weil die Wirtschaft nicht von sich aus auf die billig verfügbaren fossilen Brennstoffe verzichtet. Ja? Und das heißt ja, dass es teurer werden muss, nicht? Weil wir die billig verfügbaren Brennstoffe aus dem Markt drücken wollen. Ja? Das ist auch nicht zu retten, wenn man sagt, lasst uns nicht über CO2-Preise gehen oder einen Emissionshandel, sondern über Subventionen. Ökonomen geht es ja am Ende um relative Preise. Wir wollen das Schmutzige relativ zum Sauberen billiger machen. Jetzt drehen wir stark an den Kosten für die schmutzigen Sachen, nicht? Also am Emittieren von CO2-Emissionen. Man könnte sagen, ja, dann lass uns doch vielleicht auch mehr subventionieren. Das ist vielleicht eher der amerikanische oder vielleicht der chinesische Ansatz. Ja? Darüber kann man sprechen, ob das sinnvoll ist. Aber zunächst einmal für die relativen Preise ist es egal, ob man am Nenner oder am Zähler dreht. Ja? Mhm. Wir könnten auch durch Subventionen versuchen, Strom billiger zu machen. Aber das ändert nichts daran, volkswirtschaftlich, dass wir zunächst einmal aus günstig und reichlich vorhandenen fossilen Energieformen aussteigen und teurere Energieformen anzapfen. Vielleicht werden die in Zukunft billiger sein, aber zunächst teurer sind. Und das ändert nichts daran, dass wir in einer Übergangsphase eine volkswirtschaftliche Belastung haben, die sich irgendwie ausdrücken wird. Und am klarsten drückt sie sich eben dadurch aus, dass Dinge teurer werden, dass die Kaufkraft, die die Menschen haben, kleiner wird. Daran ist nichts zu ändern, es sei denn, wir schaffen schneller, als das vielleicht jetzt absehbar ist, die Entwicklung von Technologien, die auch tatsächlich, wenn man die Grenzkosten betrachtet, günstiger Strom produzieren kann oder Energie bereitstellen kann, als das durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen der Fall ist. Da sind wir noch nicht dort, jedenfalls nicht, wenn man sozusagen neben den Grenzkosten auch die Kapitalkosten mit.
Ja, und vor allem auch, wenn man die Systemkosten betrachtet. Wir wissen ja gut, Wind und Solar ist grenzkostenmäßig günstig. Wir wissen aber auch, wir brauchen ein anderes Stromnetz, wir brauchen Investitionen in Stromnetz, andere Integration und wir brauchen ein Backup. Solange wir ein Backup nicht haben für die Tage, an denen keine Sonne scheint und wenn der Wind nicht bläst, dafür brauchen wir ein Backup. Das haben wir nicht, da reden wir über Gas und jede dieser Backups ist im Prinzip doppelte Infrastruktur, darum ist es eben dann auch teuer. Das ist einfach so. Aber jetzt gehen wir mal nochmal einen Schritt weiter und wie gesagt, wenn Sie dann sagen, nee, Herr Stelter, das ist jetzt sozusagen so spekulativ, da will ich mich gar nicht dazu äußern, dann verstehe ich das auch. Aber Sie sagen ja im Prinzip, okay, die Preise gehen hoch. Jetzt sage ich mal, na gut, eigentlich ist ja der Kuchen irgendwo begrenzt. Wir haben das jährlich erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt. Ich gebe jetzt einen höheren Anteil des Bruttoinlandsproduktes aus für Energie. Dann fehlt das den Leuten anderswo. Die können dann, die haben einerseits eine Preissteigerung, andere Dinge müssten billiger werden, sagen sie so nett, aber nicht alles wird gleichzeitig billiger werden können, weil Energie steht irgendwo überall drin. Dann heißt es doch eigentlich, dass es eigentlich eher fast ein stagflationäres Szenario ist. Man hat höhere Preise, aber gleichzeitig eine abnehmende Nachfrage, weil die Menschen eben weniger Geld für andere Dinge ausgeben können.
Ja, das ist gar nicht spekulativ, Herr Stelter. Ich glaube, das ist ein durchaus realistisches Szenario. Man muss halt unterscheiden zwischen Wohlfahrt und ökonomischen Wohlergehen, ja, da trifft das zu, was Sie sagen, und BIP, da muss es nicht zwingend zutreffen. Also wenn entlang dieser Umbauphase die Investitionen ansteigen, dann entzieht das ja auch Ressourcen dem Konsum, wir konsumieren weniger, wir leben damit auch schlechter, aber das BIP könnte trotzdem steigen, vielleicht sogar stärker, als wir es uns bisher vorgestellt haben, weil wir sozusagen ein weiterer Bestandteil des BIP, nämlich die Investitionen, stark ansteigen wird. Und das ist ja ein bisschen so die Geschichte hinter dem Green Growth Paradigma. Ne? Frau von der Leyen ist ganz verliebt darin, aber viele Klimaökonominnen und Ökonomen auch, dass wir einen Investitionsboom auslösen durch den Umbau unserer Volkswirtschaften. Und das heißt natürlich immer, wenn wir, wie Sie sagen, eine gegebene Ausstattung mit Ressourcen, wenn wir mehr davon in Investitionen lenken, dann haben wir weniger für den Konsum. Das ist für den Lebensstandard zunächst schlecht, aber für das BIP kann das eine gute Sache sein. Wir sozusagen verwenden einfach die Ressourcen für etwas anderes. Das BIP ist dahingegen blind. Und die Frage ist, ob sich das ausgehen kann. Weil wir ja mehr Investitionen brauchen, in der Tat. Mhm. Aber diese Investitionen gehen in einen Umbau und nicht in einen Aufbau. Wir haben am Ende des Tages ja, wenn wir Glück haben, können wir die Atomkraftwerke und die Steinkohlekraftwerke ersetzen durch neue Anlagen, Windkraft, Solar und so weiter. Aber wir haben nicht plötzlich mehr produktives Kapital. Wir schreiben bestehende Anlagen ab.
Genau, ich nenne es deshalb manchmal etwas ketzerisch, eigentlich ist es Konsum. Eigentlich ist es ja Konsum, weil wir vernichten was funktioniert und ersetzen natürlich etwas, was auch funktioniert. Also eigentlich ist es ja, es ändert nichts am Produktionspotenzial, das heißt, es gibt eine Konkurrenz. Und ich habe jetzt eingehakt, deshalb, weil ich möchte ein bisschen weiterfahren, wenn wir die Gedanken weiterspinnen, dann haben wir dieses Dilemma doch, weil Sie haben vorhin gewarnt vor der politischen Reaktion. Den Leuten nützt das theoretische BIP relativ wenig. Die Leute gucken auf ihre persönlichen Lebensumstände. Und wenn wir jetzt sagen, der Investitionsanteil geht hoch und die Energiekosten gehen hoch, Konsum geht runter, dann haben wir doch genau das Problem für die Politiker, dass die Bürger dann sagen werden, Moment mal, ich kann es nicht mehr zweimal im Jahr nach Mallorca, ich kann gar nicht mehr leisten, hinzufahren, dann wird es nicht so gut ankommen. Also ist dann die Versuchung zu naheliegend, dass man doch dann sagt, naja, wir... Das machen wir. Konjunkturprogramme oder Staatsausgabenprogramme oder Frau Lagarde in ihrer Rolle als Klimaretterin öffnet die Geldschleusen. Ich meine, gut, jetzt sind wir sehr spekulativ, aber ist das dann, wiederholen wir den Fehler der 70er Jahre. Ich glaube, damals haben die Notenbanken ja auf den Ölpreisschock so reagiert, dass sie im Prinzip die Inflation haben zugelassen, statt zu sagen, okay, wir kämpfen gegen die Inflation, weil dann erzwingen wir die Anpassung der relativen Preise, was Sie gesagt haben. Also jetzt würde ich jetzt das Laie so jetzt zusammenfassen.
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir einen großen Teil der Kosten, die auf uns zukommen, der Investitionskosten, dass wir die versuchen, in die Zukunft hineinzutragen. Ne? Und das bedeutet eben Verschuldung. Das muss nicht zwingend mit höherer Inflation verbunden sein. Man kann sich auch in einem Umfeld höher verschulden, in dem die Inflation nicht zulegt oder wo wir auch höhere Zinsen haben. Alles, glaube ich nicht, also höhere Zinsen jedenfalls in den nächsten Jahren nicht realistisch, aber glaube ich, das gehört dazu und das haben alle verstanden. Also ich glaube, alle politisch maßgebenden Akteure in der Kommission, in der EZB, in Europa, in den USA, überall eigentlich, nicht, die gehen davon aus, dass wir einen großen Teil der Umbaukosten über die Zeit, also die Belastung daraus über die Zeit strecken werden, bis ins Jahr 2050 oder so. Und die Idee ist ja, und die ist durchaus ja diskussionswürdig, dass die Dekarbonisierungsanstrengungen ja nicht nur der aktuellen unserer Generation nützt, sondern eben auch Generationen, die jetzt noch gar nicht geboren sind. Und wenn die beteiligt werden an der Finanzierung dieser Investitionen, weil sie dann eben Anleihen zurückzahlen müssen, dann ist das rechtfertigbar. Also das, aber ich glaube, das gehört überall, wo ernsthaft über den Umbau von Energiesystemen nachgedacht wird, zum Politikmix dazu. Höhere Verschuldung. In welcher Weise auch immer. Das können dann Investitionsgesellschaften sein, die Verschuldung könnte über die KfW stattfinden. Das muss nicht alles im Bundeshaushalt sein. Aber mit diesen Vehikeln wird man ganz massiv arbeiten.
Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über das Thema der Industrie. Gehen wir mal einen Blick nach vorne. Wir haben ja, ich habe es verstanden, wir wissen, was das ideale Modell ist. Wir haben verstanden, dass die Europäer, die Deutschen vom idealen Modell abweichen, mit der Vision als Vorreiter es den anderen zu beweisen, dass es geht. Und das hat natürlich Implikationen. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland schon sehr hohe Strompreise. Gut, die Industrie zahlt die nicht, aber die Privathaushalte zahlen die. Jetzt, kommen wir in eine Welt hinein, wo der Zugang zu billiger Energie der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist? Ich habe ein Interview gelesen mit einem der Stahlverantwortlichen, der hat gesagt, nach dem Motto, naja, eigentlich müsste man mehr Stahl in Frankreich produzieren, weil wir dort garantiert auf absehbare Zeit den Zugang haben zu günstigem Atomstrom. Es gibt in Schweden, gibt es ja im Norland, gibt es ja diese ganz großen wirtschaftlichen Aufschwung jetzt wegen billiger Wasserkraft. Dort werden jetzt grüne Batterien hergestellt, da wird grüner Stahl hergestellt. Ich meine, letztlich kann dann die deutsche Industrie eigentlich einpacken in dieser Situation, weil wir werden nicht so grün sein wie in Norland und wir werden auch nicht so grün sein wie die Franzosen, weil die Franzosen durchdrücken werden, dass Atomkraft eben, was ja auch CO2-mäßig richtig ist, eine grüne Energiequelle ist. Also ist das die entscheidende Frage und sind da die deutschen Politiker, sehen die das oder sind die zu naiv bezüglich der Möglichkeiten, darauf mit Umbau zu reagieren?
Also wir haben am Institut der Weltwirtschaft und ich persönlich auch eigentlich über die letzten Jahre ganz ähnlich argumentiert, nämlich dass die klassischen Determinanten von Standortqualität, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Arbeit und die Kosten von Arbeit, dass die an Bedeutung verlieren werden, ja, schon aus demografischen Gründen, aber dass viele der Veränderungen, die wir sehen, die Digitalisierung der Wirtschaft, Automatisierung, Robotisierung, das ist alles energieintensiv. Und in Zukunft eben nicht Erdöl oder Gas oder Kohle intensiv, sondern Strom intensiv, wobei der Strom aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Und es ist in der Tat eine extrem wichtige standortpolitische Frage. Wir haben vor 2 Jahren in Kiel ein großes Gutachten gemacht für den Wirtschaftsminister Altmaier. Und da haben wir auch eine Befragung gemacht. Und da hat man sehr klar gesehen, es ist die Verfügbarkeit und es sind die Kosten von Energie, die bei den Unternehmen ganz weit oben gesehen werden. Das ist schon 2 Jahre alt. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument. Gilt das die deutsche Industrie, wenn man hier nicht wieder Kostendämpfung bekommt? Es ist sicher eine strukturelle Gefährdung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Deutschland hat Standortvorteile. Ne? Die bleiben bestehen, zum Beispiel die geografische Lage. Man hätte ja auch heute schon dort Stahl herstellen können, wo die Kohle ist. In Deutschland ist sie nicht mehr und wird nicht mehr gefördert und auch das Eisenerz nicht. Hat man nicht gemacht. Man hat das Zeug nach Deutschland geschafft, die Energie und den Rohstoff, und hat in Deutschland Stahl hergestellt und andere Dinge auch, die ganze chemische Industrie importiert massiv Material. Warum soll sie nicht auch Energie importieren in Form vielleicht zukünftig von Wasserstoff? Also ich glaube, es ist gerade für die deutsche Industrie ganz zentral, dass man auf dem Modell offener Märkte weiterarbeitet und dass dieses Modell eben auch die Energiesysteme beinhaltet. Wir brauchen dringend eine Wiederbelebung des Desertec-Projektes, ja, dort Energie erzeugen, wo es zu günstigen Kosten geht, und schauen, dass wir dann in Deutschland den Zugang haben zu diesen Ressourcen, wie wir bisher eben Kohle importiert haben und Gas und Erdöl. Gas ist natürlich auch in Russland, wo es aus dem Boden kommt, zu Grenzkosten von null oder nahezu null, auch unsagbar billig. Trotzdem ist die ganze, oder sind große Teile der Chemieindustrie, die sehr viel Gas brauchen, in Deutschland angesiedelt, ja, weil eben am Ende das ein Teil ist, ein sehr wichtiger Teil ist, das der Wettbewerbsfähigkeit insgesamt, aber nicht der einzige. Da muss man halt, glaube ich, massiv darauf das Augenmerk legen, in einer Welt, in der wir nicht nur, also technologische Systeme verändern sich ja auch, und sie verändern sich alle in eine Richtung, nämlich sie werden stromintensiver. Der Faktor Arbeit wird weniger wichtig. Das kommt noch dazu. Ne? Wir bauen nicht nur die Energiesysteme um, sondern wir machen auch insgesamt unsere Volkswirtschaften energieintensiver, weil einfach der Faktor Arbeit jetzt absehbar in den nächsten Jahren aus demografischen Gründen nicht mehr so relevant sein wird.
Gut, das heißt ja nochmal, was wir vorhin schon gesagt haben, wir brauchen im Prinzip eine Strategie, wie wir künftig klimaneutrale Energie bekommen aus dem Ausland. Wir müssten nach Moskau fahren und müssten sagen, lieber Herr Putin, heute kaufen wir Gas, wir möchten gerne über die Pipelines in Zukunft Wasserstoff bekommen. Bitte fang an, die dafür erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Saudi-Arabien genauso, etc. etc. und sagen, wir machen das. Und sollten dann natürlich auch in Deutschland uns anders umbauen, weil wir haben ja heute diese Autarkievision, die ja sehr teuer ist. Wir sollten dann nicht ganz klar sagen, wir werden eben als Land selber in uns selber nicht sozusagen völlig energieneutral, weil wir eben in Zukunft dann grüne Energien importieren und übergangsmäßig weiterhin nicht so grüne Energien importieren. Unter anderem auch deshalb, weil wir uns entschieden haben, früher aus der Atomkraft auszusteigen als andere. Ich meine, das wäre rational. Aber Sie haben gerade in einem Wort auch so gesagt, der Wettbewerbsnachteil, ich meine Abschottung. Die EU sagt ja jetzt, oh, wir wollen aber, dass unsere Firmen gesichert sind, geschützt sind. Also wie gesagt, innerhalb der EU ist es schwer möglich, Stichwort Frankreich und Schweden, was ich schon gemacht habe. Aber nach dem Motto, es soll jetzt nicht irgendwie dreckiger chinesischer Stahl kommen. Also eine Klimaabgabe an der Grenze. Ich meine, die sind Handelsökonom, wie sehen Sie das denn?
Zum einen ist das natürlich eine verständliche Reaktion und bei anderen Steuern haben wir das ja. Wir haben relativ hohe Mehrwertsteuern in Europa. Und selbstverständlich, da wird überhaupt nicht drüber diskutiert, unterwerfen wir importierten Gütern genau dieser europäischen Wertsteuer, denn die Einfuhrumsatzsteuer, und wir stellen Exporte frei. Die werden von der europäischen Wertsteuer freigestellt. Das ist WTO-kompatibel, lang geübte Praxis und funktioniert. Mehr oder weniger. Also über Mehrwertsteuerbetrug kann man auch noch lange sprechen. Aber es funktioniert relativ gut. Warum nicht auch so ein System bei der CO2-Bepreisung haben. In einer Welt, die eben abweicht von dem Lehrbuchfall, von dem Idealfall, wo alle Länder einen gemeinsamen CO2-Preis einführen, aber manche Länder aus verschiedensten Gründen vorangehen wollen, das nehmen wir das mal als gegeben hin, das ist eine politische Entscheidung, Europa geht voran, will hohe CO2-Preise haben, dann ist dann so ein Ausgleich eigentlich das, was Sinn machen würde. Ja?
Aber jetzt muss ich ja mal eine Frage stellen. Ich mache mal ein Beispiel. Also ein paar Jahre, nehmen wir mal an, die Briten, ich nehme mal bewusst die Briten, weil die jetzt nicht mehr in der EU sind und vor unser Haus sitzen. Die Briten haben sehr viel Windenergie. Wenn die Briten jetzt mit dieser Windenergie CO2-neutralen Stahl herstellen würden, ich erfinde es jetzt einfach mal, das wahrscheinlich langt selbst die britische Windenergie gar nicht dazu, Stahl zu herstellen. Nehmen wir mal an, das würde genügen. Und dann würden die Briten Stahl nach Europa exportieren. Da wäre der ja nun wirklich klimaneutral. Den dürfte man doch dann nicht mit einem Zoll belegen.
So ist es, genau. Den dürfte man nicht mit einem Zoll belegen.
Aber wie ist das jetzt? Kriege ich ja jeden Tag kommen hunderte von Schiffen an aus der ganzen Welt mit Zeug nach Europa. Wie kann ich jetzt nachweisen, dass der Stahl wirklich CO2-neutral war, der da gekommen ist?
Ja, Herr Stelter, wir haben jetzt gerade über den CO2-Grenzausgleich schon wieder aus einem sehr idealtypischen Kontext nachgedacht.
Sorry.
Ich habe das jedenfalls gemacht. Wenn wir das so umsetzen könnten mit der Mehrwertsteuer, dann wäre das ein vernünftiges System. Es würde die Besteuerung wegbringen von der Produktion, die aber international mobil ist, hin zum Verbrauch, der gebunden ist an unsere eigene Immobilität. Ja, und das ist aus steuertheoretischen Gründen viel besser. Und wir könnten eine Welt haben, wo manche voranlaufen, Deutschland mit einem hohen CO2-Preis und andere sehr zögerlich sind. So, das ist aber schon wieder Lehrbuch. Nicht? Also die Frage ist, was ist denn eigentlich die Steuerbemessungsgrundlage? Bei der Mehrwertsteuer ist das ziemlich klar, da steht was auf der Rechnung, das wird genau dann fertig. Ja? Wir wollen hier gerne bei dem CO2-Grenzausgleich den CO2-Gehalt importierter Güter mit dem europäischen Steuerwert belegen. Aber wir kennen den CO2-Gehalt der importierten Güter nicht. Wir würden gerne die Exporte freistellen. Ja, das geht vielleicht ein bisschen leichter, weil wir die europäischen Daten besser kennen. Aber auch da ist nicht klar, was ist denn der CO2-Gehalt eines deutschen Autos, das zu 40% aus Materialien besteht, die ihrerseits importiert werden mussten und so weiter. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Und weil es so kompliziert ist, ist hier sozusagen Skepsis angesagt. Ich würde das theoretische Konstrukt loben. Ja, aber wenn wir nicht messen können, was wir eigentlich besteuern können, da kann man nicht weit gehen, wenn man das nicht kann. Deswegen war ein Vorschlag zu sagen, wir sollten nicht unilateral einen europäischen Grenzausgleich einführen. Ja, weil das ohnehin nicht funktionieren wird, technisch nicht funktionieren wird, aber möglicherweise Handelspartner vor den Kopf stößt, die dann ihrerseits mit Retorsionsmaßnahmen reagieren, also mit anderen handelspolitischen Schwierigkeiten für Europäer. Lass uns möglichst viele Länder zusammenbringen, die maßgeblichen, mindestens die Amerikaner, die Briten sowieso und die anderen EWR-Staaten, ja, unsere Freihandelspartner, lass uns die zusammenbringen und lass uns das tun, was wir bei der Unternehmensbesteuerung ja auch scheinbar hinkriegen, nämlich einen Mindestpreis für CO2 zu diskutieren. Wenn der wenigstens bei unseren maßgeblichen Handelspartnern eingeführt wird, dann könnten wir im bilateralen Verkehr mit diesen Handelspartnern auf diese Schikanen verzichten und müssten uns nicht sozusagen über diese fast unlösbaren Probleme hermachen, wie man denn jetzt den CO2-Gehalt von Gütern berechnen kann. Da werden Länder überbleiben, wahrscheinlich auch schwierige Länder wie China, Indien, Brasilien vielleicht, die nicht mitmachen in einem solchen Klimaclub. Ja? Und bei denen wird man dann mit sehr schwierigen Instrumenten, die werden pauschalieren müssen. Da wird man WTO-Rechtsstreitigkeiten kriegen, weil das Pauschalieren diskriminiert natürlich die besonders grünen Hersteller in China. Ja, aber mit denen wird man sich dann herumschlagen müssen. Also die Idee ist, möglichst den Raum möglichst groß zu machen, wo man bitte keinen CO2-Grenzausgleich braucht, weil dieser CO2-Grenzausgleich jedenfalls mit dem Wissensstand, den wir heute haben und mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ein Bürokratiemonster werden würde.
Ja, und ich glaube, die Amerikaner wollen es auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Die waren ja auch kritisch bezüglich dieser Grenzausgleichs. Und die haben ja auch, glaube ich, Biden hat ja auch keinen CO2-Preis, wenn ich es richtig verstanden habe, eingeführt in den USA. Das heißt, er sieht das anders. Das heißt, dann würde ich natürlich jetzt so sagen, dann ist es eine Totgeburt. Und dann ist halt die Frage für mich wieder so, wenn ich das nicht einführen kann, wenn ich also wissentlich einen Wettbewerbsnachteil eingehe, dann ist auch die Frage, sollte ich dann nicht meine Strategie hierzulande oder in Europa überdenken?
Ja, also ich würde sagen, es ist nicht zwingend eine Totgeburt. Ich glaube, dass man auch in den entscheidenden Sektoren mit den Amerikanern jetzt gerade in Gespräche kommt. Ja, wir haben ja im Bereich Stahl und Aluminium zumindest einen Waffenstillstand jetzt mit den Amerikanern. Also die Amerikaner verzichten auf die Zölle, die Trump eingeführt hat, und Europa verzichtet auf die Verschärfung seiner Maßnahmen. Aber man kann schon, glaube ich, gerade mit den Amerikanern ein Klimaclub oder Klimaclub-artige Elemente entwickeln in den Branchen, wo es wirklich wichtig ist. Auch wenn die Amerikaner keinen CO2-Preis einführen, wird man sich dann Gedanken machen über äquivalente Regulierung. Regulierung treibt ja Kosten auf. Besonders schwierig wird es aber, wenn ein Joe Biden sagt, ich mache weder einen CO2-Preis, noch habe ich irgendwelche großartigen neuen Standards oder Regulierungen, die den Unternehmen die Kosten in die Höhe betreiben, sondern es wird einzig und allein über die Subventionierung grüner Energie gemacht. Ja?
Und teilweise auch sehr erfolgreich. Ich habe da mal ein Beispiel gelesen, auch CO2, also Carbon Capture Technologien, die gefördert werden, die teilweise sehr erfolgreich schon funktionieren, wo CO2 in Produktionsprozesse reintegriert wird und das sich für Unternehmen rechnet, weil sie eben Subventionen bekommen. Das fand ich gerade in den USA sehr interessant.
Ja, da kriegen wir dann mit einem CO2-Club oder so einem Klimaclub Probleme, ja? Weil wir die mit Subventionen grün hergestellten Güter an der Grenze nicht mit einer neuen Abgabe belassen können. Das ist mit Sicherheit WTO-rechts inkompatibel und auch keinem grünen Produzenten in der Welt zu erklären. Ja, wenn aber mit Subventionen im Ausland produziert wird, dann ist das so hergestellte Gut wahrscheinlich günstiger zu haben als das unter hohen Kosten und Regulierung hergestellte, ebenfalls grüne europäische Gut. Ja, aber ich glaube, dass die Lösung eben darin bestehen muss, in diesen Branchen in intensive Gespräche einzutreten. Und das ist der Teil A. Und Teil B muss sein, dass wir den relativen Preis stärker im Blick haben. Wenn wir nur immer über den CO2-Preis reden, ja, werden wir hier nicht erfolgreich sein. Wir müssen über den relativen Preis reden. Das heißt, schmutzige Energie muss teuer werden relativ zur sauberen Energie. Und die saubere Energie muss einfach relativ günstig sein. Ja? Wie man das hinkriegt, ob man sagt, wir investieren mehr als alle anderen in die Beschaffung von grünen Energien aus dem Ausland, aus dem Inland. Oder aber wir subventionieren das. Ja? Aber wenn man nur auf den CO2-Preis setzt, dann wird der die Kostenposition der Unternehmen in die Höhe treiben. Es gibt kein ausgleichendes Element. Wenn man sagt, wir treiben den CO2-Preis in die Höhe und senken aber gleichzeitig den Preis saubere Energien, dann hat man sozusagen zumindest eine Gegenbuchung, ja, die den Kostendruck, genau, die den Kostendruck nach unten zieht. Ich glaube aber schon, dass das auch etwas ist, das sich breit macht in den Köpfen, in der Kommission zum Beispiel, weil sie sehen, dass sie mit dem CO2-Grenzausgleich, so wie er praktikabel ist, nicht schaffen, was sie gern schaffen möchten. Wir kriegen zum Beispiel, das ist ziemlich, glaube ich, mehrheitlich jetzt so, wir kriegen, wird mehrheitlich so gesehen, wir kriegen keinen Ausgleich für die Exporte. Und das heißt, dass es von vornherein nicht funktioniert, Wettbewerbsneutralität herzustellen für europäische Stahlproduzenten in Drittstaaten. Es sei denn, wir machen weiter mit einer freien Zuteilung. Ja, die freie Zuteilung würde aber vermutlich auch wieder WTO-rechtsinkompatibel sein, überhaupt mit einer Einführung eines...
Also freie Zuteilung von Emissionszertifikaten.
Hm? Ja, genau. Ja, wenn wir daran festhalten, dann kommt sowieso das ganze Konstrukt des CO2-Grenzausgleichs juristisch ins Wanken. Aber wenn man die Exporte nicht ausnehmen kann aus der heimischen CO2-Bepreisung, dann werden die in den Ländern, wo es keinen CO2-Preis gibt, immer benachteiligt sein. Ja, da kommen wir wohl nicht drüber mit den Instrumenten, die jetzt angedacht sind. Und deswegen wird es irgendein Element der Subvention geben müssen. Irgendeine Weiterführung, vielleicht dann doch einer freien Zuteilung von Emissionszertifikaten oder aber andere Subventionselemente. Das muss man aber mit den wichtigsten Handelspartnern klären, dass wir nicht dann in Situationen hineinlaufen, wie wir sie über Jahrzehnte mit den Amerikanern bei Airbus und Boeing gesehen haben, wo man sich unlautere Subventionen vorwirft über Jahre mit Strafzöllen und das ganze Theater. Das können wir sicher nicht brauchen. Und auch da, also letztlich muss man auch über Subventionen sprechen, mit dem CO2-Preis im Inland, aber auch mit den Handelspartnern. Und das muss auch in so einem breit definierten Klimaclub Teil der Diskussion sein und auch Teil der Regeln. Denn gewisse Subventionen werden wir brauchen. Nicht? Aber welche denn? Und wie schaffen wir es, dass wir in einem Club der Gleichgesinnten dann auch tatsächlich nicht destruktive handelspolitische Konflikte schüren, sondern eben gemeinsam an den Lösungen arbeiten.
Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, vielleicht ganz kurz eins einschob. Ich meine, weil Sie gerade gesagt haben, Handelskonflikte schüren. Wie ist denn Ihr Ausblick eigentlich? Ich würde immer sagen, seit der Finanzkrise, letzten 10 Jahren, haben wir eine Zunahme gehabt weltweit an Protektionismus.
Ja.
Trump war da nur lauter als andere waren da subtiler.
Ja.
Ich meine, haben wir eine Abkehr von der Globalisierung? Laufen wir auf so eine Blöckebildung zu Asien, Nordamerika, Europa? Und das sind dann so Festungen und man macht mehr so Binnenpolitik dort? Oder wie sehen Sie da die Entwicklung?
Ja, also ich sehe das auch. Es hat sogar schon vor der Pleite der Lehman-Brüder begonnen, ja, so schon 2007 in etwa, dass die Produktion nicht mehr oder umgekehrt, dass der Handel nicht mehr schneller wuchs als die Produktion. Und wir haben ja, ich würde sagen, Globalisierung, was ist das eigentlich? Ja, das ist ein Prozess, wo die Produktion an handelbaren Gütern weniger stark wächst als das, was gehandelt wird, sodass also immer höhere Anteile unserer Produktion letztlich irgendwie über die Grenzen gehen und international eingekauft oder verkauft werden. Und das ist seit 2007 nicht mehr der Fall. Wir bewegen uns seitwärts, vielleicht sogar einen kleinen Ticken nach unten. Wir wissen auch, dass die Lieferketten kürzer geworden sind, auch ungefähr seit diesem Zeitraum. Lieferkettenlänge gemessen jetzt zum Beispiel an dem Anteil ausländischer Wertschöpfung in einem Dollar Exportwert. Nicht? Das ist in China ganz besonders schnell zurückgegangen. China war vor 25 Jahren noch ein Land, das Importe reingeholt hat und mit Arbeitskraft veredelt hat und dann verkauft hat. Aber die ganzen Rohstoffe, die kamen alle aus dem Ausland oder die Vorprodukte, kamen alles. Das hat sich total verändert. Und deswegen haben wir seit 2007, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren schon zumindest Globalization, wie der Economist das sagt, also eine Verlangsamung des Prozesses, einen ganz kleinen Ticken sogar Deglobalisierung, weil der Trend, den man da sozusagen in diesem Offenheitsmaß Handel weltweit geteilt durch Industrieproduktion weltweit, der sogar leicht nach unten geht. Aber ich glaube, dass die Geschichte, die wir eigentlich erzählen müssen, eine ist von mehreren Globalisierungen, die wir gleichzeitig erleben. Ja, wir reden hier über die Güter sehr viel, auch aus deutscher Perspektive, klar. Wir handeln vor allem Industriegüter. Dort sind die Barrieren mehr geworden. Im Dienstleistungsbereich ist es aber anders.
Mhm.
Ja, da kommt es auch wieder darauf an, was wir anschauen. Im Tourismus haben wir gerade mit Corona zu kämpfen. Aber viele digitale Dienstleistungen, die sind weder verzollt, ja, noch ist es leicht zu kontrollieren, was da sozusagen in den Datenströmen bilateral oder über viele Ecken und Server in vielen Ländern letztlich an Handel getrieben wird und da entsteht auch Wertschöpfung. Und das ist ein Bereich der Globalisierung, den wir schlecht messen. Ja, wir können Datenströme nicht bilateral zuordnen. Wenn wir jetzt hier miteinander über Zoom miteinander konferieren, dann fließen die Daten irgendwo, vielleicht über Irland, vielleicht sogar über die USA, vielleicht mehrere Länder. Ja, also der Leistungsstrom, der physische, ist uns gar nicht bilateral so leicht zuordnenbar und die Wertschöpfung schon gar nicht. Und dort haben wir aber, glaube ich, gerade in den letzten Jahren einen Boom gesehen. Und manche reden ja sogar davon, Richard Baldwin in Genf zum Beispiel, dass dass über diese neuen Technologien ein neuer Globalisierungsboom möglich sein könnte, technologisch allenfalls, politisch vielleicht unerwünscht, aber technologisch allenfalls, sodass wir viele Dienstleistungen, die wir jetzt nicht handelbar machen können, und dann diese Deglobalisierungstendenzen im Güterbereich stattfinden, aber vielleicht nicht so sehr im Dienstleistungsbereich.
Also genau, nachdem wir beide jetzt von Wien nach Berlin mit einem amerikanischen Anbieter konferieren, hat das Geld in den USA verdient an diesem Call, insofern ein gutes Beispiel. Jetzt komme ich zu meiner Schlussfrage. Ich fand es total spannend. Ich gehe nochmal auf das Klima zurück, weil ich wollte den Handel dazwischen einschieben. Jetzt, wo wir gerade sprechen, gibt es noch die Ampelverhandlungen. Jetzt nehme ich mal an, dass die bis dann nicht gescheitert sind, weiter vorangehen. Also ich weiß, dauert ein paar Tage, bis wir jetzt das veröffentlichen. Wenn Sie eingeladen werden von der neuen Regierung, und die Regierung sagt das mal undogmatisch, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück von Ideologie, es war Wahlkampf, war, jetzt sind wir in der Regierung, und Sie sollten den Rat geben zur Klimapolitik in Deutschland. Welchen würden Sie geben?
Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir in Deutschland über alle Sektoren, alle Bereiche hinweg versuchen, einen einheitlichen CO2-Preis einzuführen. Den haben wir nicht zurzeit. Wir haben in der Industrie und in der Energie das ETS, den europäischen Emissionshandel, gerade irgendwie so 60 Euro. Dann haben wir im Wohnen und Verkehr was eingeführt. Ja, im Wohnen passt das, glaube ich, ganz gut. Also das ist ein echter CO2-Preis vor Ort. Aber im Verkehr haben wir viele andere Abgaben noch zusätzlich. Also wir müssen uns gleich mal das nächste Mal Klarheit darüber schaffen, ja, wie wir zu einem einheitlichen CO2-Preis kommen. Und dann würde ich auch noch mal sehr viel stärker, als das bisher der Fall ist, die Frage stellen, wie können wir lenken, ohne am Ende nur die Kosten in die Höhe zu treiben. Nicht? Und das bedeutet eben, nicht nur über den CO2-Preis zu reden, also über den Preis der schmutzigen Alternativen, sondern auch sehr viel mehr noch darüber zu reden, wie können wir es denn schaffen, dass die Substitute dafür möglichst kostengünstig sind. Wir brauchen in Deutschland sozusagen möglichst günstige Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Das hat in der, also die Debatte darüber, die hat im Wahlkampf, finde ich, nicht stattgefunden, nicht? Weil die involviert natürlich dann das Ausland als Lieferant auch von solchen Substituten. Und wir müssen uns auch fragen, ob nicht an gezielten Stellen neben der CO2-Bepreisung auch Subventionen notwendig sind, um für die Haushalte und die Industrie die Substitute für die fossilen Brennstoffe möglichst günstig zu machen.
Professor Felbermayr, es war ein echtes Vergnügen. Ich glaube, ich würde hoffen, dass wir uns wieder mal sprechen. Es war schön, Sie zu sehen in Wien. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, hoffentlich auf ein anderes Mal.
Vielen Dank Ihnen, Herr Stelz, und machen Sie weiter mit Ihrem Podcast.
Für mich bleibt festzuhalten, dass die CO2-Grenzabgabe, so wie die EU-Kommission sie plant, eher ein Rohrkrepierer werden wird. Das heißt, sie wird das Ziel nicht erreichen, die EU-Wirtschaft vor entsprechenden, wie soll ich sagen, Wettbewerbern zu schützen, die weniger stark auf Klimaneutralität achten. Sie läuft Gefahr, mit dieser Steuer einen Handelskrieg loszutreten, beziehungsweise einen Kreislauf an protektionistischen Maßnahmen loszutreten, der gerade für exportorientierte Nationen wie Deutschland ein Problem ist. Und das Ganze wirkt, wenn man ehrlich ist, auch nach dem Gespräch mit Professor Felbermayr eigentlich ziemlich unausgegoren. Leider wissen wir, dass das als Analyse nicht ausreicht, um die EU-Kommission von ihrem Weg abzubringen. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns darauf einstellen, dass das kommen wird, mit allen damit verbundenen Nachteilen. Und dass ich mit diesem Fazit nicht ganz alleine stehe, sieht man daran, dass bereits im Februar diesen Jahres der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einem Gutachten Folgendes festgestellt hat.
Die Einführung eines unilateralen Ausgleichssystems, wie im EU-Rat vom Dezember 2020 angeregt, birgt Retorsionsrisiken und kann die globale Treibhausgasemission nicht wirksam reduzieren. Auch unter idealen Umständen kann ein Ausgleichsmechanismus das indirekte Leakage über die globalen Energiemärkte nicht verhindern. Er kann also bestenfalls ein Instrument zur Eindämmung des direkten Leakage sein. In der Praxis gilt aber nicht einmal das. Denn keines der vorgeschlagenen Systeme kann die Verzerrung im internationalen Wettbewerb durch stark unterschiedliche CO2-Preise gänzlich verhindern, weil der CO2-Gehalt der Güter bestenfalls schwer objektiv ermittelbar ist und daher zahlreiche Ausnahmen und Pauschalisierungen erforderlich wären. Zudem besteht die Gefahr, dass das Instrument protektionistisch verwendet wird, es Vergeltungsmaßnahmen provoziert, es als Einfallstor für Lobbyismus und Betrug dient und es dem Klimaschutz im Ergebnis schadet, weil es die internationale Kooperationsbereitschaft schwächt.
Trotz dieser eindeutigen Aussagen der Experten stand in nicht wenigen Wahlprogrammen, auf jeden Fall auch im Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl, die Forderung nach dieser CO2-Grenzausgleichsabgabe. Und wir können davon ausgehen, dass die EU diese auf Biegen und Brechen versuchen wird durchzusetzen. Es wäre zu wünschen, dass die neue Bundesregierung sich diesem Thema annimmt und in Brüssel auf eine Alternative drängt. Denn was wir jetzt definiert und vorliegen haben, ist etwas, was gerade einem exportorientierten Land wie Deutschland erheblichen Schaden zufügen kann. Wir haben ja nicht immer Zeit für Hörerfragen. In dieser Woche möchte ich mir die Zeit nehmen, und zwar gleich für drei Fragen. Und alle drei Fragen kommen von Henrik Reinke.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich höre jede Woche mit Interesse und Freude Ihren Podcast. Zur Folge 105 vom 24.10. hatte ich ein paar Anmerkungen und Fragen bei Twitter, worauf Sie mich baten, Ihnen diese noch einmal per Mail zu schicken. Das möchte ich hier nun gerne tun. Ich hatte Anmerkungen zu drei Themen. Erstens die Einflussfaktoren für den Rückgang der Zinsen. Professor Meyer kritisierte die Methoden, mit denen einem Ersparnisüberhang und demografischen Veränderungen einen Einfluss auf den Zinsrückgang nachgewiesen wird. Zum einen kann man die Kritik, dass die Ergebnisse durch die Spezifikation des Modells getrieben sind, genauso anführen, wenn der Geldpolitik ein Einfluss auf den Zinsrückgang nachgewiesen wird. Zum anderen kann auch, wenn die Sparquote nicht angestiegen ist, eine erhöhte Sparneigung zinssenkend wirken, nämlich wenn sparende Haushalte und Unternehmen ein konstantes Angebot an Ersparnissen zu einem geringeren Zins machen. Außerdem ist ein wichtiger Punkt in der Literatur, dass zwar die risikolosen Realzinsen seit etwa 1980 weltweit stark gesunken sind, aber die Rendite von Realkapital und risikobehafteten Assets sich dagegen kaum verändert hat. Dies wird auf eine Knappheit risikoloser Wertpapiere bzw. eine Übernachfrage nach diesen zurückgeführt.
Also es ist sicherlich richtig, dass es eine Knappheit an risikolosen Wertpapieren gibt, was unter anderem auch an der Politik der Notenbanken liegt, weil die nämlich auch sehr viel aufgekauft haben und den Markt entzogen haben. Aber weder Herr Professor Meyer noch ich haben gesagt, dass die Geldpolitik der einzige Einflussfaktor ist auf den Zinssatz. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon andere Themen diskutiert. Ich denke an die Autoren des Great Demographic Reversal, die bei mir zu Gast waren, die gezeigt haben, dass im Prinzip die demografische Entwicklung auch einen erheblichen Faktor darstellt bei der Erklärung von Zinsen. Ich finde es trotzdem naheliegend, dass die Notenbanken einen Beitrag geleistet haben zur Zinsentwicklung. Und zwar auf verschiedene Wege. Zum einen, sie haben immer die Schuldner geschützt und haben damit das Signal gegeben, Schulden machen ist gut und haben im Prinzip einen Anreiz gegeben, sich immer mehr zu verschulden und damit das Finanzsystem letztlich immer instabiler zu machen. Und zum anderen haben sie auch die Investoren geschützt, indem sie eben die Renditen von riskanten Assets geschützt haben, indem sie verhindert haben, dass Aktien, dass andere Dinge entsprechend mal gefallen sind. Und vor dem Hintergrund, durch diese asymmetrische Reaktion, wie es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich nennt, haben wir natürlich schon einen Beitrag der Notenbanken gehabt. Also nicht alleine, andere Faktoren spielen auch eine Rolle, aber die Notenbanken haben ihren Anteil gehabt.
Zweite Frage. Hat die Geldpolitik die Ungleichheit erhöht? In der Folge wurde von Ihnen beiden, meine ich, die Aussage gestützt, dass die Geldpolitik die Ungleichheit erhöht hätte. Bezüglich der Vermögensungleichheit glaube ich das sofort. Aber wie sieht es aus, wenn man die Einkommensungleichheit betrachtet, die vielleicht ökonomisch eine wichtigere Rolle spielt? Ich vermute, dass die Geldpolitik seit der Finanzkrise eine noch höhere Arbeitslosigkeit verhindert hat und dazu beigetragen hat, dass die Löhne sich besser entwickelt haben. Diese Effekte dürften eher zu einer Verringerung der Ungleichheit beigetragen haben. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also zum einen ist es so, dass ja mit Frau Schnabel jetzt ein prominentes Mitglied des EZB-Rates offen eingestanden hat, jawohl, die Geldpolitik führt zu einer Ungleichheit und zwar eben zu einer Ungleichheit bei den Vermögenspreisen. Das wurde ganz klar gesagt. Das Argument, was hier gebracht wurde, dass die Geldpolitik ja eine schwere Rezession zum Beispiel verhindert hat und deshalb die Arbeitslosigkeit geringer war und deshalb Menschen Einkommen bekommen haben, diese Argumentation gibt es auch und die wird natürlich auch von den Verteidigern der Geldpolitik immer gern gebracht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht wissen, wie es im alternativen Szenario gewesen wäre. Ich denke, es spricht viel dafür, dass etwas dran ist. Das heißt, die Stabilisierung der Nachfrage hat natürlich Arbeitsplätze gesichert und damit auch Wohlstand gesichert. Aber wir müssen trotzdem die Rolle der Notenbanken bei dem Thema der Vermögensungleichheit anerkennen und eben prüfen, wie wir zu besseren Wegen finden.
Damit sind wir bei der dritten Frage. Hat die Geldpolitik die Ertragslage der Banken verschlechtert? In der Folge wurde von Ihnen beiden, erinnere ich mich, die Auffassung vertreten, dass die Geldpolitik die Ertragslage der Banken verschlechtert hätte. Sind die Studien in dem Bereich eindeutig? Man könnte anführen, dass durch die Geldpolitik eine höhere Nachfrage nach Krediten ausgelöst wurde und dass dieser Mengeneffekt den Margeneffekt überkompensiert. Hinzu kommt der von Ihnen erwähnte temporäre Effekt durch den Anstieg der stillen Reserven. Außerdem dürften auch die Finanzierungskosten der Banken gesunken sein. Und es ist möglich, dass die Geldpolitik zu geringeren Kreditausfällen beigetragen hat, die ebenfalls positiv auf die Ertragslage der Banken wirken.
Also es ist unstrittig, dass die Zombifizierung natürlich Abschreibungen verhindert hat und damit Verluste verhindert hat. Ich meine, die Zombifizierung ist ja auch eine Folge der Tatsache, dass Banken Abschreibungen nicht vornehmen wollten und sie eben gesagt haben zu ihren Kunden, komm, wir tun gemeinsam so, als wärst du noch solvent und wir schieben das Problem. Das Kreditwachstum sollte ausgelöst werden, auch das ist ein richtiger Punkt. Es hat aber je nach Region sehr unterschiedlich gewirkt. Also in einigen Regionen in Europa hat es funktioniert, in anderen hat es nicht funktioniert. Hängt doch davon ab, wie hoch bereits der Privatsektor verschuldet war. Und was die Ertragskraft betrifft, da gibt es genaue Daten. Also schon 2017 hat die Bundesbank in einer Studie gezeigt, dass die Niedrigzinsen Banken und Sparkassen belasten. Konkret stand da folgendes, ich zitiere das mal. Im Hinblick auf die schrumpfenden Margen im Zinsgeschäft würden die Banken und Sparkassen zudem zunehmend alternative Ertragsquellen erschließen. Insbesondere das Provisionsgeschäft wird künftig mehr zur Stabilisierung der Ergebnisse beitragen, wurde von der Bundesbank gesagt. Und er sagt, diese Maßnahmen, hat die Bundesbank auch gesagt, diese Maßnahmen der Banken sind nicht ausreichend, um die Erosion der Ertragskraft zu kompensieren. Sie sagen, für eine Kehrtwende sind weitere größere Anstrengungen erforderlich. Und das war der Punkt im Prinzip. Wir haben gesehen, es gibt eben eine abnehmende Ertragskraft. Und wenn wir jetzt mal die Zahlen anschauen, das war 2017, dann kann man sicherlich sagen, wenn überhaupt, hat sich die Situation seit damals eher verschlechtert als gebessert. Und das sehen übrigens auch die Aktienmärkte ähnlich. Steigen die Zinsen, steigen die Aktienpreise von traditionellen Kreditbanken. Im Gegensatz dazu stehen natürlich die Investmentbanken, die von den Zinssenkungen natürlich profitieren, einfach deshalb, weil das Kapitalmarktgeschäft nach oben geht und sie mehr Aktien handeln können und ähnliches. Das wäre meine Antwort. Vielen Dank für diese Fragen. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, bitte schicken Sie mir Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anmerkung, übrigens auch gerne als Sprachnachricht, damit ich nicht so viel sprechen muss, sondern damit Sie mehr sprechen können in meinem Podcast. Da freue ich mich drauf und werde dann immer versuchen, Sie entsprechend zu beantworten. Das war es für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious 2.0